die Praxis dieses Bewusstseins, also die Praxis des Benutzens dieses Maßstabs, ist jetzt das, was wir alleweil vor uns sehen. Das ist das, was das geistige Leben der Nation erfüllt. Da will ich daran erinnern, das Erste und Wichtigste an der Stelle ist nicht, dass jetzt alle oder überhaupt einige anfangen, wirklich auf sich Verzicht zu tun und sich zu mäßigen. Der Gedanke ist erstmal umgekehrt. Das moralische Bewusstsein hat als wesentliche praktische Leistung für seinen Träger das Bewusstsein des Rechts dessen, was er selber tut. Er weiß sein Interesse. Er mäßigt sich ja. Er hält sich an die Schranken. Er tut nichts Unerlaubtes. Und mit dem weiß einer sein Interesse gerechtfertigt. Er weiß, dass er in diesem Land das darf, was er will, weil er sich ja im Rahmen des Erlaubten bewegt. Also, das ist wichtig, damit einem das klar ist, das Rechtfertigen der Gedanke, das Moralisieren. Und der rechtfertigende Gedanke ist erstmal sau affirmativ zu den, also genau dieser Gedanke, die Interessen müssen auf sich Verzicht tun, damit sie miteinander bestehen können. Hat dann, wenn man sich selber zubilligt, ich habe an die anderen gedacht, ich habe mir das überlegt, hat dann die Seite der Affirmation des Interesses. Ja, ich, der an die anderen gedacht hat, ich darf, was ich will. Mein Interesse ist in Ordnung. Und das ist erstmal das, was man dauernd erlebt. Jeder Mensch rechtfertigt sein Interesse mit dem Argument, er hat ja schon dran gedacht, was das für Wirkungen bei den anderen hat. Also der Vermieter erhöht die Miete und er sagt, es ist keine Willkür, Sie wissen schon, ich muss das tun, die Preise steigen allgemein und also auch deine. Ja, das ist eine Rechtfertigung. Oder der Unternehmer sagt, ich entlasse und nie sagt er, ich entlasse, weil das nützt meinem Gewinn, sondern er sagt, ich muss entlassen. Er rechtfertigt sein Tun im Lichte dessen, dass er dazu setzt und ich habe mir die Alternativen überlegt und ich habe schon daran gedacht, dass das negative Wirkungen für euch hat, aber ich habe es verglichen mit anderen negativen Wirkungen, die noch schlimmer wären und da habe ich mich zu denen schweren Herzens entschieden. Also, was ich tue, geht in Ordnung. Aber umgekehrt, der Arbeiter sagt, ich will eine Mark mehr Lohn. Und auch der rechtfertigt seinen Anspruch im Lichte dessen, dass er schon sich überlegt hat, dass die andere Seite das verträgt, dass es in die Konjunktur passt, dass es sogar die Wirtschaft fördern würde, wenn der Lohn steigen würde. Jeder rechtfertigt sein Interesse. Und wichtig ist, das Moralisieren mit dem Grundgedanken, die Interessen müssen beschränkt werden, damit sie harmonisch existieren, führt als erstes zu der Leistung, dass die Interessen sich alle als berechtigt wissen. Das zweite ist dann, dass man von den anderen verlangt, dass sie dem berechtigten Interesse, das man selber hat, nicht im Wege stehen. Man verlangt von den anderen die Selbstbeschränkung und betont, dass man sich selber die Selbstbeschränkung schon längst auferlegt hat. Also die Praxis der Moral ist weit davon entfernt, eine Welt des Opfers und des Verzichts zu sein, ist eine einzige Welt des Rechtens und Rechtfertigens. Und es ist jedem bekannt, dass die Leute dann sehr opportunistisch zu Gesichtspunkten der Berechtigung greifen. Dann eben, wenn sie durch den Gesichtspunkt ihr Interesse als Berechtigtes darlegen können und wollen. Das kennt man nicht. Insofern hat das moralische Argumentieren was Lächerliches und was Ekelhaftes. Das Lächerliche ist, jeder beruft sich für das Recht, das er sich selber zurechnet, auf Maximen, die sowieso jeder teilt. Wo man immer sagen könnte, ja, wenn der andere die auch teilt, dann könnte ja das Problem gar nicht aufgetreten sein. Ja, also man beruft sich auf Maximen zum Beispiel, dass man doch rücksichtsvoll sein soll. Man muss doch Rücksicht üben. Ja, der andere sagt nicht, nein, ich nicht, ich bin rücksichtslos. Das gibt's gar nicht. Es ist sowieso, der andere sagt, ja, ich war ja sowieso auch schon längst rücksichtsvoll.
Der Staat ist auch genau dazu, ich darf vor die strenge Staat, weil ich bisher
Das ist
auch so, wenn einer offensichtlich sagt, ja auch die, ich habe die Schnauze voll, ich will jetzt mal mehr haben, sondern der sagt immer, ich habe auch mein Recht dazu. Da ist genau die gleiche Logik von mir.
Ja. Das Beispiel ist jetzt halt das Beispiel, das schon quasi in der nächsten Etage passiert. Das lebt schon von dem, ich mit meinen berechtigten Ansprüchen bin nicht zum Zuge gekommen. Und jetzt ist es die Kategorie des Revanche-Fouls. Ja, also dieses, jetzt darf ich mal, weil ich immer nicht gedurft habe. Das war die Seite der Lächerlichkeit. Jeder beruft sich auf die Maßstäbe, die alle haben. Deswegen hat das moralische Argumentieren auch dieses, es hat so was Vereinnahmendes. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Also ich kenne das, im Tennisverein kommt einer daher und sagt, er hat jetzt wieder gelesen, die Managergehälter, die sind, früher waren sie 40 mal so hoch wie die Arbeiterlohnstunde und jetzt sind sie 200 mal so hoch. Das ist doch nicht in Ordnung, oder? Sollst du natürlich sagen, ja, das ist nicht in Ordnung. Und unser Eins fühlt sich immer sehr unwohl, wenn er so... Es ist... Was will man eigentlich darauf sagen? Es ist ganz schwer, weil eigentlich muss man immer die Dimension zurückweisen. Man muss die Ebene zurückweisen. Eigentlich könnte man gut sagen, nein, das ist in Ordnung. Wäre eine Möglichkeit. Aber man wird ja sofort gleich dann für einen Hartherzigen, der auf der Seite der Manager steht, aufgefasst. Weil selber der andere immer bloß in der Logik der Berechtigung denkt. Man möchte ihn rausstoßen und sagen, hör mal auf, nach Berechtigungen zu fragen. Nimm gerade, wenn du feststellst, dass der gute Maßstab, den du im Kopf hast, offensichtlich keine Anwendung findet, dann stell dich mal dem Faktum, dass Managergehälter offensichtlich ganz anders zustande kommen, als durch eine Multiplikation von Arbeitergehältern. Dann frag dich mal, was da bezahlt wird und warum. Und wenn du das weißt, dann kannst du ja sagen, was du davon hältst. Der andere hört aber immer nur raus, entweder ich trete für die Berechtigung dieses Faktors 200 ein, oder ich bin auf seiner Seite und sagte, das ist nicht in Ordnung. Es ist wie ein Taubstummendialog. Beide Seiten verständigen sich nicht, weil der andere immer was anders hört. Ich kann das immer weitermachen. Das ist das moralische Argumentieren ist, übrigens, es ist auch tatsächlich, es ist für uns das größte Hindernis, die Leute auf Objektivität beim Nachdenken über die Welt zu verpflichten. Weil die immerzu in ihrer Berechtigungsscheiße bleiben. Noch so ein Beispiel, dann weiß jeder, man kennt es von allen Ecken und Enden her, aber noch so ein Beispiel, finden Massenentlassungen, in Nürnberg haben wir es jetzt wieder bei AEG, aber es ist ja in jeder Stadt im Augenblick so. Also es gibt Massenentlassungen in einem Großbetrieb. Die Arbeiter sagen, so wird es einem gedankt, dass man sich ein Leben lang für die Firma eingesetzt hat. Ja, das ist wieder derselbe Fall. Was möchte man darauf sagen? Eigentlich möchte man sagen, ja, so wird es euch gedankt. Aber es ist wieder genau dieselbe Sache wie gerade, man wird missverstanden damit. Dann bist du zynisch, weil du offensichtlich sagst, ihr habt nichts anderes verdient. Ja, das wollte man jetzt wirklich gar nicht sagen. Man wollte eigentlich sagen, die Frage, das hast du verdient, was du da abkriegst, die Frage soll der andere aufgeben. Der andere gibt nicht auf, sein Interesse als eigentlich im Gemeinwesen Untergebrachtes aufzufassen. Also das hätte doch eigentlich ein Plätzchen. Und das Plätzchen, das es eigentlich haben müsste, wird ihm verweigert. Wir wollen sagen, nein, dein Interesse hat in dieser Gesellschaft den Platz, den es hat. Stell dich dem Faktum. Das möchten wir ihm sagen. Und das geht einfach nicht rüber, weil der entweder raushört, du vertrittst die andere Seite, oder raushört, du gibst ihm recht.
An der Stelle sagt, man soll so nicht so moralisch argumentieren, der Arbeiter so wird mir gedacht, ich bin jetzt sauer, dass ich mich da entlassen habe, ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Wenn man dann sagt, das ist eine völlig falsche Frage, dann verpasst man eigentlich den Impuls in dieser Interpretation, was sie dann gesagt will. Was sie dann sagen will, ist, dass sie an dem Reichtum, an dem gesellschaftlichen Reichtum die ganze Zeit mitgearbeitet hat. Dass aber die Verhältnisse so eingerichtet sind, dass ihre eigene Reichtumsproduktion sich gegen sie verkehrt und sie dafür aus argumentiere nicht so moralisch, sondern umgekehrt. Was ist denn eigentlich der Inhalt, weshalb argumentierst du an der Stelle so moralisch? Das macht so einen ganz entscheidenden Punkt, wie man dann auf die Leute eingeht.
Ja, das ist halt, da scheiden wir uns an der Stelle. Das ist ganz riesig, der Unterschied an der Stelle. Ich möchte dem Menschen nicht sagen, ja, dir wird dein gutes Recht verweigert. Ich möchte ihm sagen, schau mal, welches Recht du in dieser Gesellschaft hast und welches nicht. Wenn ich sage, dir wird ein gutes Recht verweigert, dann mache ich genau das, was er selber macht. Dann bin ich dabei, ihn zu bekräftigen in seinem Glauben, dass eigentlich für sein Anliegen ein Platz sein müsste und wäre. Und dass er eigentlich, ja, dass er eigentlich bloß die Prinzipien des Gemeinwesens dafür sorgen müsste, dass sie in Kraft sind, die gerade verletzt werden. Und ich möchte ihm sagen, die Prinzipien dieses Gemeinwesens sind von der Art, dass dein Schaden notwendig rauskommt. Das ist eine ganz andere Richtung.
Weil der Mensch hält doch seine Enttäuschung fest. Und seine Enttäuschung ist eher der Punkt, den er als bittere Ungerechtigkeit in die Welt hinaus posaunt. Insofern macht er den Unternehmer regelrecht fertig. Aber wie? Indem er ihn ins moralische Abseits stellt. Und das ist dann aber auch die Geisteshaltung, mit der er seine Entlassungspapiere in die Hand nimmt. Da gibt es gar keine Fortführung mehr, was tut man, kann man was dagegen tun, sondern eben halt genau das. Er wird vielleicht nochmal mit einem Sarg oder mit Schneerufen bedacht, und das ist es.
Wir behaupten ja nicht, dass es rechtlich ist, dass der Entlassung dafür, natürlich ist das hier rechtlich, der ist einfach einlaufen, und das wird ja nicht damit besser, das wird damit sein gutes Recht. Das ist ja hier in der Ausdruckweise, auf dem Recht, wenn ich dann das mal gut sage, irgendwie was anderes. Also, dem Rechner wird er entlassen, das ist richtig. Nur sein Impuls, weshalb der so empört ist, ist doch nicht, dass er an das bürgerliche Recht arbeitet, sondern der ist doch deshalb empört, weil er sagt, ich habe in dieser Gesellschaft in irgendeiner Weise auch an dem Aufwärts, an dieser Position mitgearbeitet und auf anderen Stellen fest. Nee, darum ging es überhaupt nicht, sondern die Logik des Kapitals ist sehr gesagt, dass man deswegen, weil ich mitgearbeitet habe, ich analog ausgeschlossen habe.
Nein, die wuchtige Differenz zwischen dem, was du gesagt hast und was ich gesagt habe, besteht darin, dass dieser Arbeiter nicht sagt, also geht's gar nicht darum, sondern der sagt, eigentlich müsste es doch daran gehen. Und dieser schlechte Unternehmer hat gegen diesen eigentlich guten Zweck verstoßen, und insofern wird er nicht ins Abseits gestellt, sondern ins moralische Abseits gestellt. Das ist die riesige Differenz. Deswegen folgt auch bei Arbeitern, die so darüber reden, vielleicht ein Selbstmordversuch, aber kein Aufstand.
Ja, und es folgt natürlich immer der Appell ans Gemeinwesen, das einem helfen soll. Also da ist so klar, dass das Bewusstsein, der hat ein Interesse und das passt nicht zu meinem, und ich habe eins, das passt nicht zu seinem, und jetzt muss man halt schauen, wer gewinnt. Dieses Bewusstsein kommt nie raus, wenn einer sagt, er ist ungerecht behandelt worden. Wer sich ungerecht behandelt fühlt, der appelliert ans wirkliche oder an ein ideelles Gemeinwesen, das für die Ordnung sorgen soll, die hier verletzt worden ist. Und da bist du ganz woanders. Deswegen ist übrigens auch klar, die linken Parteien und Gruppierungen, die wir Rewis nennen, ja, der Name ist so verkehrt, aber ist auch gleichgültig. Das sind halt die man aus dem Ostblock kennt, also die Honecker-Parteien und so weiter. Und wenn die im Westen agitiert haben, die haben immer so agitiert. Und dem merkt man auch an, die wollen den Leuten den Wunsch nach einem Staat einreden, der endlich auf die Arbeiter aufpasst, der endlich den Arbeitern ihr Recht zukommen lässt. Und es ist was anderes, als dass Arbeiter die Lust darauf verlieren, von einer höheren Macht abhängig sein zu wollen, die ihnen das Gute bringt, das immer ausbleibt. Also da hängen weitreichende politische Unterschiede an diesem, ob man an der Stelle die Zurückweisung macht und sagt, gib mal das Bewusstsein auf, du seist ungerecht behandelt worden. Oder ob man versucht, dieses Bewusstsein zu bestätigen und so quasi nach dem Muster das zu verlängern und zu, also das Bewusstsein des ungerecht behandelt worden Seins zu radikalisieren. Das sind Welten dazwischen. Jetzt komme ich mal wieder zu meinem Vortrag zurück. Ich war dabei, die Praxis der Moral ist das Legitimieren des eigenen Interesses. Das ist praktisch Heuchelei. Jeder greift opportunistisch zu Maximen des Guten, die ihm Recht geben. Und jeder bestreitet dem anderen, dass er die Maximen des Guten im Kopf gehabt hätte, wie er seinen Zweck verfolgt hat. Sich selber attestiert man das Zusammenfallen von Interesse und Erlaubnis, höherer Erlaubnis. Beim anderen entdeckt man, dem geht es bloß ums Interesse. Ja, da können auch dann die Sätze hin, denen geht es bloß um den Profit. Ja, die klassische Kritiktonart, die Gewerkschaften drauf haben, denen geht es bloß um den Profit. Man möchte immer sagen, ja, was denn sonst? Den Arbeitern geht es bloß um den Lohn. Ja, auch da, was denn sonst? Das bloß, das ist schon wieder der Gedanke, ohne durch die Gesichtspunkte der Verantwortung vereinbar gemacht worden zu sein mit den Interessen der anderen. Also das ist ein leichtes Spiel, seinem eigenen Handeln immer die Identität mit der eingebildeten Pflicht und dem fremden Handeln immer das Auseinanderfallen von Interesse und Pflicht zu attestieren. Dieses aber ist quasi die Triebkraft für das ewige, nicht enden wollende Palaver in der Nation. Alle, die untereinander streiten, streiten so. Nochmal, der Hegel ist da auch wieder ein schönes Beispiel. Der Hegel war, was vieles das betrifft, ein sehr guter Mann, hat viel rausgefunden. Und er hat zum Beispiel gesagt, um mir selber das Bewusstsein meiner Moralität zu vergegenwärtigen, ist nicht viel verlangt. Man muss sich halt am Gesichtspunkt ausdenken, warum das, was man will, eine Pflicht ist. Zum Beispiel, wer viel Geld scheffelt, muss sich klar machen, dass er Pflichten gegenüber der Familie hat. Er muss seine Familie unterhalten. Und da ist mehr Geld besser als weniger. Bei Immanuel Kant gibt es noch ein schönes Beispiel. Der hat überhaupt nicht an die Entlarvung gedacht, sondern der hat es einfach quasi positiv gesagt. Er hat gesagt, wer Gutes tun will, muss reich sein. Stimmt ja auch. Bill Gates ist der größte Wohltäter der Menschheit. Keiner spendiert so viel wie Bill Gates. Ist ja auch klar. Nur der sehr viel zusammenrafft, kann viel verschenken. Also ist das Zusammenraffen hochmoralisch, weil das ist ja die Vorbedingung dafür, dass man es verschenken kann. Man muss doch bloß einen Gesichtspunkt sich klar machen, warum das, was man will, Pflicht ist. Deswegen sagt der Hegel dann schön weiter, und wer das nicht hinkriegt, ist weniger böse als ungeschickt. Jetzt ist klar, die ganze Moral, die ganze Wirklichkeit der Moral, die ganze Wirklichkeit dieses Höheren, dass man immer eben an der Pflicht denkt, dass man an die Selbstbeschränkung denkt, die ganze Wirklichkeit davon ist immer der materialistischen Berechnung unterworfen. Was man als Interesse hat, was man erreichen will, das heiligt man, das rechtfertigt man mit Gesichtspunkten der Moral. Deswegen ist es Heuchelei. Es ist aber wichtig, sich klarzumachen, dass dieser Materialismus, der da am Werk ist, das ist kein Widerspruch gegen die Unterwerfung. Auch Heucheln ist eine Form der Unterwerfung. Das merkt man gut, wenn man politische Forderungen hört. Man muss sich denken, die Bauern oder die Studenten, irgendwas passt ihnen nicht, dann gehen sie auf die Straße und fordern. Natürlich fordern sie, weil sie wollen, dass ihr Einkommen steigt oder weil sie wollen, dass ihr Einkommen nicht sinkt oder weil sie die Studiengebühren nicht bezahlen wollen oder weil sie das BAföG höher haben wollen, irgend sowas halt. Natürlich wollen sie es wegen ihrem Interesse. Aber sagen tun sie, wir Studenten können unseren gesellschaftlichen Auftrag, nämlich schnell und gut zu studieren und später das Know-how für die Gesellschaft bereitzustellen, wir können unseren Auftrag nicht erfüllen, wenn wir unser Geld nicht kriegen. Es ist Heuchelei, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es ist das Bekenntnis dazu, dass man die gesellschaftliche Funktion bejaht, in der man steht. Es ist das Bekenntnis zu dem Dienst, und mit dem Dienst argumentiert man ja, den man leisten will. Das führt so weit, dass man am Schluss, gerade bei Studentendemos, oft nicht mehr weiß, ob sie eigentlich mehr die Begeisterung über die Rolle, die sie in der Gesellschaft haben oder kriegen sollen, oder mehr der Materialismus treibt, wenn sie sagen, man darf doch die Bildung nicht vernachlässigen. Also dass da geheuchelt wird, ist eine Sache. Dass im Heucheln die Bereitschaft zum Unterordnen steckt, ist die andere Sache. Und da wird nichts davon zurückgenommen, wenn den ganzen Tag geheuchelt wird. So viel steckt nämlich schon drin, dass jede Kritik ein Bekenntnis zu dem Glauben daran ist, dass das Gemeinwesen doch eigentlich für mich da ist. Ja, wenn die Bauern sagen, wir schaffen das Essen ran, ihr könnt uns doch nicht immer weiter runterdrücken. Dann äußern sie im selben Atemzug, wo sie sagen, uns wird übel mitgespielt, äußern sie die Überzeugung, das kann im Plan des Gemeinwesens doch eigentlich nicht vorgesehen sein. Jeder Protest, jede Enttäuschung, ein Bekenntnis zu genau der Ordnung, von der man gerade enttäuscht wird.